Guten Morgen. Herzlichen Dank für die Begrüßung, für euer herzliches Willkommen. Das ist schön, bei euch zu sein. Ich freue mich auf das Wort, das wir zusammen anschauen werden. Ihr seid ja gerade auf einer Reise durch das Johannesevangelium. Und heute haben wir eine Woche nach Ostern. Man könnte sagen, den Thomas-Sonntag. Und was bietet sich da besser an, als dann genau diese Geschichte miteinander durchzugehen? Die Großmutter meiner Frau, sie war eine sehr erstaunliche Person. Sie hat hin und wieder mal gesagt, wenn ich in den Himmel komme, dann singe ich aus Händels Messias das große Halleluja. Es hat ziemlich lange gedauert, weil sie wurde weit über 100, aber inzwischen hat sie das Lied gesungen. Ja, das ist schön, dann auch zu wissen, wenn sie am Ziel angelangt ist. Und ich finde es eine großartige Ausrichtung des Lebens, das im Blick zu haben. Das ist mein großes Ziel, ja, da dieses wunderbare Musikstück, damit Gott zu loben und zu ehren und zu danken für alles, was er in meinem Leben und für mich getan hat. Und wenn wir dieses Musikstück, diesen großartigen Messias, wenn wir den anhören, dann baut sich der ganze Inhalt, die Musik immer mehr auf. Es geht um das Leiden des Messias, um das Sterben des Messias, um seine Auferstehung, um seinen Sieg über den Tod. All diese großen Themen des Evangeliums verarbeitet Händel in diesem Stück. Und dann quasi als Zusammenfassung, was kommt dann? Genau dann kommt dieses große Halleluja. Ja, König der Könige, Herr aller Herren, der die Herrschaft angetreten ist, der über allem steht, etc. Das ist in diesem Stück zusammengefasst. Ja, dieses große Halleluja, dieses wunderbare Lied fasst alles zusammen, was diesen Messias ausmacht, dieses Musikstück des Händels Messias. Und genauso haben wir die Geschichte von Thomas im Johannesevangelium. Auf diese Geschichte läuft alles zu und Johannes platziert sie ganz strategisch am Ende seines Evangeliums, um alles zusammenzufassen, was er schon in den 20 Kapiteln davor gesagt hat. Und es kommt hier zu einem großen Höhepunkt. Deswegen passt die Geschichte heute nicht nur, weil wir den Sonntag nach Ostern haben, sondern auch insgesamt, um ein Verständnis zu haben für das Johannesevangelium. Was möchte denn Johannes mit seiner Schrift vermitteln und wohin läuft denn die ganze Geschichte hin? Und lesen, und deswegen haben wir auch als Titel für die Predigt heute Thomas, das große Halleluja. Ja, der krönende Höhepunkt des Johannesevangeliums. Und lasst uns mal zusammen jetzt diese Geschichte lesen. Johannes 20, 24 bis 31. Thomas aber, einer von den Zwölfen genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, nicht gesehen und doch geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen nun hat Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Was für ein großartiger Text. Ganz am Ende des Johannesevangeliums, eine von den Erscheinungen Jesus vor seinen Jüngern. Jesus war eine Woche zuvor der restlichen Gruppe der Jünger erschienen, aber Thomas war nicht dabei. Und an diese Begebenheit knüpft nun unsere Geschichte heute nahtlos an. Sie greift auf das zurück, was eine Woche vorher geschehen war, indem eben seine Freunde Thomas berichten, was sie zuvor erlebt haben. Und dann endet diese Geschichte hier in Vers 29 und geht dann über in Vers 30. Das heißt, Vers 29 und dann kommt 30. Eigentlich ein Bruch inhaltlich, aber was wir hier in der Thomas-Geschichte lesen, führt dann unmittelbar zu dem, was dann in Vers 30 und Vers 31 Johannes zusammenfasst. Und zwar nicht nur über diese Begebenheit, sondern über das gesamte Evangelium. Und jedes Evangelium, egal ob jetzt Markus, Lukas oder eben Johannes, hat eine konkrete Zielsetzung. Manchmal muss man auch zwischen den Zeilen lesen, um diese Zielsetzung zu erkennen. Aber Johannes präsentiert diese Zielsetzung quasi auf dem Silbertablett. Vers 30 und 31, lesen wir das doch nochmals. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also diese Aussage von Johannes ist so eindeutig, dass wir sie nehmen müssen als Ausgangspunkt für alles Studium innerhalb des Johannesevangeliums. Auch alles, was ihr in den nächsten Wochen über Johannes lesen werdet und hören werdet in der Predigt, geht immer auf diesen Hintergrund, auf diese beiden Verse 30 und 31 zurück, weil darauf läuft alles zu, wie Johannes sein Evangelium konzipiert hat. Weil Johannes das so eindeutig ausdrückt, deswegen ist dieses Schlusswort der Schlüssel, um das Evangelium an sich zu verstehen. Und unser Thomas-Text führt geradewegs darauf zu. Und wenn wir jetzt mal genauer in diese Verse 30 und 31 reinschauen, dann sehen wir, es sind drei Schlüsselbegriffe, drei Schlüsselworte, die Johannes hier anführt. Der erste ist das Wort Zeichen. Durch Zeichen, die Johannes in seinem Evangelium beschreibt, soll was geschehen? Es soll Glaube geweckt werden bei den Zuhörern, und durch den Glauben, der in dem Leben eines Menschen entsteht, soll was passieren? Sollen sie Leben bekommen. Ja, diese drei Stufen führt Johannes hier an: Zeichen, Glaube, Leben. Das ist das erklärte Ziel, das Johannes über seine 20, 21 Kapitel hat. Glauben bei den Lesern wecken, damit sie Leben bekommen. Und die Geschichte von Thomas, dieser Abschnitt davor, ist quasi der Höhepunkt dessen, was es bedeutet, wenn Menschen zum Glauben an den Messias Jesus kommen. Und die Zeichen, die Jesus getan hat, oder die Wunder, die Jesus getan hat, sind Zeichen, um zu zeigen, wer Jesus ist. Das ist quasi seine Visitenkarte, wo Menschen sehen, hier steht der Messias vor euch. Er ist in eure Mitte gekommen, er ist da. Jesus ist dieser verheißene Retter, den wir überall in den Zeiten der Schrift angekündigt finden. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten der Reaktion. Ablehnung oder Annahme, Unglaube oder Glaube, Vertrauen in Jesus. Und das ist wie ein roter Faden durch das gesamte Johannesevangelium. Immer wieder sind solche Dinge passiert und die einen Menschen haben so reagiert und andere haben eben anders reagiert. Also Zeichen und Wunder, die Jesus tut, Offenbarungen Gottes, interessanterweise können auch dazu führen, dass Menschen sagen, nö, wollen wir nicht. Ja, wir finden das in den Evangelien bei Jesus, genauso auch wie in der Apostelgeschichte. Ja, Petrus oder Paulus, große Wunder geschehen durch ihre Hände und Menschen reagieren mit Spott und mit Ablehnung. Haben wir genauso. Also das heißt, was Jesus sagt, was Jesus tut, es fordert die Menschen heraus. Das ist immer so. Man kann da nicht irgendwo sich dann zurücklehnen und neutral in der Ecke sitzen, sondern die Reaktion wird entweder so oder so sein. Ja, einer freiwilligen, persönlichen, aktiven Hingabe an Jesus oder auch das Weggehen. Schon einige Kapitel vorher hat Johannes das an einer Geschichte illustriert. Ja, Jesus sättigt 5000 Menschen mit einem großen Wunder, mit der Brotvermehrung. Und was heißt es dann unmittelbar danach in Johannes 6? Und viele kehrten Jesus den Rücken zu und gingen weg von ihm. Und dann fragt Jesus Petrus, und? Wie sieht es mit euch aus? Und ihr kennt die Antwort von Petrus. Er sagt, wohin sollen wir gehen? Es gibt für uns keine Alternative. Also schon da sehen wir das angelegt, was dann schließlich hier in der Thomas-Geschichte zum Höhepunkt kommt. Also es geht bei den Zeichen, die Jesus wirkt, es geht um eine Entscheidung. Um eine Entscheidung, und wenn die Ampel auf grün geht, wenn Menschen anfangen, Jesus zu vertrauen, dann verheißt die Schrift hier, dass Gott uns dadurch Leben schenken möchte. Ja, weil Jesus ist auferstanden von den Toten, der Tod ist besiegt und Jesus möchte uns diese Qualität des Lebens schenken. Und es ist beides. Es ist zum einen die Perspektive in der Ewigkeit, das ewige Leben bei Jesus, wo wir dann das große Halleluja singen können, wenn wir bei ihm ankommen. Aber es hat auch eine Lebensqualität hier auf der Erde. Ja, schon in Johannes 10 spricht Jesus davon, dass er gekommen ist, Leben in Fülle zu schenken. Also auch hier ein klarer Bezug auf unser Leben hier auf der Erde. Jetzt schauen wir mal genauer rein in diesen Thomas-Text. Immer mit diesem Hintergrund, es soll eine Aufforderung sein zu einer klaren Positionierung, zu einer klaren Entscheidung, Glaube oder Unglaube. Darum geht es. Und in dieser Geschichte haben wir im Prinzip drei Personen oder drei Personengruppen. Zum einen Thomas natürlich, dann die anderen Jünger, die kurz eingangs erscheinen, und als Hauptperson Jesus. Und dann haben wir, ich habe das mal versucht, farblich darzustellen, eine Technik, dass die Handlung vor allem durch wörtliche Aussagen beschrieben wird. Also alles, was hier jetzt bunt unterlegt ist, sind wörtliche Aussagen, ist Dialog. Was sagen die Jünger oben in Rot? Wir haben den Herrn gesehen. Das ist das, was die Jünger sagen. Und dann haben wir jeweils zwei Aussagen von Jesus und zwei Aussagen von Thomas. Ja, hier in Blau, was Thomas sagt: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und dann später in Vers 28, mein Herr und mein Gott. Und was sagt Jesus? Friede euch, reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dann zum Schluss in Vers 29, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also Jesus ist eine Woche zuvor seinen Jüngern erschienen und Thomas war nicht dabei. Wir wissen nicht, warum er nicht dabei war, aber er sagt, also sorry, ihr könnt mir davon berichten, aber das, was ihr mir hier erzählt, das ist zu fantastisch, das muss ich erst selber erleben. Und eigentlich hebt sich Thomas hier auch nicht von den anderen Jüngern ab. Ja, die Frauen berichten von der Auferstehung, sie haben das leere Grab gesehen und Petrus und die Jünger haben das auch nicht geglaubt. Es war auch für sie zu fantastisch. Und es ist gut, dass Thomas nicht dabei war eine Woche zuvor, sonst hätten wir diese Geschichte nicht. Und weil sie so eine zentrale Stelle einnimmt, wie wir sehen werden, die definiert, was ist denn echter Glaube, wie manifestiert sich Glaube in unserem Leben. Deshalb hat Johannes diese Geschichte genommen und genau hier an dieser Stelle platziert. Und was hat die Jünger zu dieser Zeit geprägt? Es war vor allem eine Sache, es war Angst. Wir lesen hier, die Türen waren verschlossen. Eine Woche zuvor, aber jetzt auch hier am Thomassonntag. Die Türen waren verschlossen. Es heißt, es war eine reale Bedrohung da, dass jetzt mit dieser Jesus-Geschichte oder mit diesen Jesus-People, dass hier jetzt ein für alle Mal Schluss gemacht wird. Ja, dass die Kreuzigung, der Tod von Jesus, dass es nur der erste Schritt war und dass es weitergehen sollte, um sich endgültig dieser Bewegung zu entledigen. Also von dem her war es auch eine sehr emotionale Situation, wo die Jünger damals in diesen Ostertagen waren. Und dann kommt Jesus durch die verschlossene Tür hindurch, um ihnen zu begegnen. Und das zeigt, dass Jesus schon mit seinem Herrlichkeitsleib unterwegs war, den er nach seiner Auferstehung erhalten hatte. Ja, die Tür zum einen als Schutz vor Verfolgung von außen, aber als Möglichkeit auch für Jesus, sich zu offenbaren und zu zeigen, wer er jetzt mit diesem neuen Herrlichkeitsleib war. Und dieser Herrlichkeitsleib, der hatte einen, ich sage es mal in Anführungszeichen, einen Makel. Da gab es ein paar Löcher drin, ja. Wundmale. Und es wird auch bei uns in Ewigkeit sein, wenn wir Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht, dann werden wir ihn sehen, so wie die Jünger, so wie Thomas ihn damals gesehen hat. Es wird für immer sichtbar sein, der Preis, den die Erlösung gekostet hat. Und dann sagt Jesus, Friede euch. Das hat er sowohl eine Woche zuvor zu den Jüngern gesagt und auch hier wieder als erstes, Vers 26, als er in ihre Mitte kommt, Friede euch. Und es hat eine ganz tiefe Bedeutung. Das ist nicht einfach nur so ein Schulterklopfen, ist schon alles gut, wird schon alles gut, sondern dieser Friede, er wurde schon vielfach im Alten Testament verheißen. Es ist diese wiederhergestellte Beziehung zu Gott, ja, ein Leben in der Gegenwart Gottes, in Beziehung mit Gott, ein Leben unter seinem Segen. Und das ist jetzt in Jesus vollbracht. Diese Verheißungen sind in Jesus erfüllt. Und Jesus schenkt diesen Frieden als Geschenk an seine Freunde, an seine Nachfolger. Und Dinge, die bislang vielleicht unerreichbar waren, die weit weg waren, sind jetzt da. Jesus schenkt uns seinen Frieden. Und deshalb haben wir auch überall im Neuen Testament, in den Briefen, diesen Segenswunsch, egal ob es bei Paulus oder bei Petrus ist oder bei den anderen Schreibern, der Wunsch nach Gottes Gnade und nach Gottes Frieden. Und dann fordert Jesus Thomas heraus. Also er greift das Problem an der Wurzel. Ja. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas hat nicht geglaubt, dass Jesus den Jüngern erschienen ist. Er hat ihrem Zeugnis, ihrem Bericht nicht geglaubt. Und Jesus konfrontiert es. Er weist es zurecht. Und Thomas sagt, ich will eine Sache. Ich will das stärkste Zeugnis, das es überhaupt gibt, das überhaupt möglich ist. Ich will das sehen. Ich will das nicht nur irgendwie hören, sondern es soll ganz konkret in der maximalen Weise sein. Ich will das sehen. Ich will das als greifbaren Beweis, als greifbares Zeichen, als greifbares Zeugnis. Und zwar, dass derjenige, dem die Nägel in seinen Körper geschlagen wurden, dass derjenige, der dort am Kreuz hing, dass derjenige, der dort in dieses Grab gelegt wurde, dass der mir persönlich begegnet. Genau der und kein anderer. Und wenn das so ist, dann glaube ich das. Das war sein Ding. Der stärkste Beweis war das, was er gefordert hat. Er will seine eigene Erfahrung machen. Und das ist auch gut. Ja, es gibt ja so diesen Spruch, Gott hat keine Enkel, sondern jeder muss selber diese Begegnung mit Gott haben. Jeder muss selber das persönlich für sich entscheiden. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er geht nicht nur in Richtung des Sehens, sondern er sagt, okay, sogar das Berühren ist möglich. Aber dann kommt alles ganz anders, wie Thomas es sich gedacht hatte, ganz anders. Er wollte eben dieses Berühren, die Hände in die Seite legen, in die Wundmale legen. Und dann erlebt er den Schock seines Lebens. Jesus tritt auf den Plan. Und wenn ihr hier jetzt mal die verschiedenen Farben anschaut, oben in Blau, was Thomas sagt, Vers 25, ja, wenn ich nicht in seine Händen das mal und so weiter, das sagt Thomas zu den Jüngern. Und dann kommt Jesus und begegnet ihnen, steht vor Thomas und sagt zu ihm genau den gleichen Satz. Obwohl er nicht dabei war, als Thomas das den Jüngern gesagt hat. Also Jesus sagt Thomas seine eigenen Worte. Und Thomas war geplättet. Das war für ihn der Schlüssel. Das war für ihn die Begegnung mit Gott schlechthin. Das war für ihn die Offenbarung, die er gebraucht hat. Und das Johannesevangelium sagt an dieser Stelle nicht, ob Thomas dann tatsächlich seine Hände in die Wundmale gelegt hat. Es bleibt offen. Aber das Entscheidende ist, es spielte auch gar keine Rolle mehr. Es hat keinen Unterschied mehr für Thomas gemacht. Diese Offenbarung Jesus, dieses prophetische Wort, das er dort hineingesprochen hat, wo er Thomas offenbart, ich kenne dich durch und durch. Das war absolut genug, das war völlig ausreichend für ihn. Das war der Schlüssel für ihn, um Jesus als Messias zu erkennen. Und dieses Muster sehen wir schon ganz am Anfang vom Johannesevangelium. Es taucht immer wieder auf, dass Jesus durch prophetische Worte, durch Offenbarung, die er über die Menschen hatte, zeigt, hey, ich kenne dich. Ich weiß genau, wo du stehst. Ich sehe dein Leben. Beispielsweise schon in Kapitel 1, ja, wo es um die Berufung der ersten Jünger geht. Nathanael, Jesus sagt genau solche Worte. Oder ein paar Kapitel später bei der Frau am Jakobsbrunnen. Auch wieder solch prophetische Offenbarung hinein in ihr Leben. Und für die Menschen damals war klar, wow, da steht nicht normaler Mensch vor mir. Da lohnt es sich genau hinzuhören. Und hier bei Thomas eben, der Höhepunkt des Johannesevangeliums, diese Gottesbegegnung, die für Thomas ausreichend war, die dazu führt, dass er sein Leben ihm ganz hingibt. Also Jesus erscheint Thomas und dann kommt das ganz Entscheidende, worauf die Thomas-Geschichte zuläuft, nämlich das Bekenntnis von Thomas. Und das hat sich nicht über Wochen oder Monate oder Jahre hingezogen, sondern es war einfach klar. Jesus war da und Thomas konnte dann entsprechend reagieren. Und genauso wie Händels Messias sich immer mehr aufbaut, an Dramatik zunimmt, an Spannung zunimmt und dann im Höhepunkt das große Halleluja kommt, genauso baut sich das Johannesevangelium auf über die verschiedenen Dinge, die Jesus gesagt und getan hat und Kreuzigung und Auferstehung. Und dann kommt Johannes 20, 28, der große Höhepunkt des Evangeliums an sich. Was? Das Bekenntnis von Thomas. Das ist genau das, was Johannes strategisch platzieren wollte und wo er sagt, darauf läuft alles zu. Er macht es inhaltlich, aber wie wir auch in einem kurzen Exkurs sehen wollen, auch mit einer ganz raffinierten literarischen Technik, mit einem sogenannten Chiasmus. Das ist ein Fachbegriff, muss uns nicht stören, aber es zeigt, dass hier eine besondere Absicht von Johannes dahinter steckt. Und zwar in diesen Versen eine bewusste Wortwiederholung in einer bestimmten Reihenfolge aufsteigend und dann wieder rückgängig, eine Wortwiederholung, eine Satzgliederung, um zu zeigen, was die eigentliche Kernaussage ist. Und das sehen wir hier praktisch so eingerahmt, was mit A bezeichnet ist, sei nicht ungläubig, das wiederholt sich dann am Ende wieder, glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Dann geht es bei B eine Stufe weiter, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dann hinten wiederholt B', hast du geglaubt? Also es läuft auf diese Aussage zu. Und dann in der Mitte bei dieser Technik kommt dann die zentrale Aussage, die Botschaft schlechthin. Und das ist dann genau das Bekenntnis von Thomas, mein Herr und mein Gott. Darum geht es. Das ist das Zentrum, das ist das, was Thomas gesagt hat, das ist das, was Johannes in den Mittelpunkt stellen wollte. Dieses Bekenntnis steht im Zentrum. Und zwar für wen? Für Thomas. Es steht für Johannes im Mittelpunkt. Es steht für Jesus im Mittelpunkt. Und jetzt kommt es. Und damit steht es auch für den Leser im Mittelpunkt. Das ist, was Johannes zum Ausdruck bringen möchte für seine Leser. Das ist das Entscheidende, was er hier kommunizieren möchte. Das ist das, wo erwartet wird, dass der Leser des Johannesevangeliums genauso reagiert, wie Thomas damals reagiert hat. Und was ist jetzt der Inhalt dieses Bekenntnisses? Thomas hat den Auferstandenen vor sich, den lebendigen Jesus, der am Kreuz hing, der im Grab war und der jetzt wieder auferstanden ist. Und er sagt interessanterweise nicht, du bist der Auferstandene. Das wäre ja so die normale 1:1 Übertragung, sondern er geht gleich einen Schritt weiter, weil der Auferstandene vor ihm steht, sagt er, du bist Herr und du bist Gott. Also er weiß, diese Auferstehung, diesen Sieg über diesen Tod, weiß er richtig zu deuten. Er zieht die richtige Schlussfolgerung. Und das Interessante ist, dieses Bekenntnis, wo diese beiden Begriffe, sowohl der Herrschaft von Jesus als auch seine Göttlichkeit, es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo diese beiden Attribute in einem Bekenntnis zusammen sind. Nicht nur in den Evangelien, sondern insgesamt im Neuen Testament. Also können wir sagen, das ist das zentrale Bekenntnis überhaupt über Jesus, wer er ist. Er ist Herr und er ist Gott. Und Thomas hat es erkannt und an dieser Stelle zum Ausdruck gebracht. Und was macht Johannes? Er macht ein ganz dickes Ausrufezeichen dahinter. Das ist das Entscheidende, darum geht es. Durch die Auferstehung hat Thomas erkannt, Jesus ist der Messias. Er ist derjenige, der in der Schrift verheißen war. Er ist Retter. Er ist Gott. Es ist das höchste Niveau an Glauben überhaupt, das wir finden können. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Er bezeichnet ihn nicht nur als Herr und Gott, sondern als mein Herr und mein Gott. Also er wendet es auch für sein persönliches Leben an. Er weiß, es ist nicht nur eine allgemeine, universelle Wahrheit, sondern es betrifft mein persönliches Leben. Und das ist genau die Zielsetzung des Johannesevangeliums. Deswegen, so wie das große Halleluja genau an der richtigen Stelle in Händels Messias ist, so ist auch diese Thomas-Geschichte genau an der richtigen Stelle im Johannesevangelium. Strategisch von Johannes so platziert. Diese Geschichte ist die Krönung von all dem, was Johannes über Jesus erzählen wollte. Und dadurch wird definiert, was Glaube bedeutet. Dieser Glaube, der Leben für uns bringt. Und jetzt können wir fragen, was bedeutet denn das jetzt für uns? Ich habe meine Hände nicht in die Wundmale gelegt. Kann ich dann nicht dieses Glaubensniveau erreichen? Nein. Es gibt da einen großen, eine große Wahrheit, die wir verstehen müssen. Thomas, wie alle anderen Zeugen von der Auferstehung auch, hat Jesus persönlich erlebt. Und das unterscheidet alle nachfolgende Generationen natürlich davon. Nach der Himmelfahrt war das nicht mehr der Fall. Ja, diesen Vorteil, Jesus persönlich zu begegnen, haben wir nicht mehr. Aber dennoch, und das sagt Jesus, haben wir alles, was wir brauchen, um genau auch zu diesem Glaubensniveau wie Thomas zu kommen. Wir haben das Zeugnis der Schrift. Ja, und dieses Zeugnis der Schrift ist für uns ausreichend, um zu diesem Glaubensniveau von Thomas zu kommen. Das heißt, die Thomas-Geschichte an sich kann uns befähigen, von Unglaube zu Glaube zu kommen. Sie ist auch für uns der Schlüssel, dass wir diese Worte von Jesus hören können. Ja, Thomas ist ja zum Glauben gekommen durch das, was Jesus zu ihm gesagt hat. Deswegen hat Gott uns die Schrift gegeben, er redet durch die Schrift zu uns, er berührt uns durch die Schrift, er begegnet uns durch die Schrift. Deswegen ist das Ziel auch für uns, dass wir an diesen Punkt kommen, mein Herr und mein Gott. Fassen wir das nochmal zusammen. Die Thomas-Geschichte verdeutlicht, Jesus ist der Messias. Durch seine Auferstehung wissen wir, er ist der Herr des Universums, er ist der allmächtige Gott, er ist dieser Retter, der uns verheißen ist. Und Johannes hat ein großes Ziel, in seinen Lesern Glauben zu wecken. Und wie soll sich dieser Glaube manifestieren? In einem Bekenntnis, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung an uns. Wie lesen wir die Schrift? Lesen wir die, um uns zu informieren, um zu schauen, was damals so ging? Oder lesen wir die Schrift, dass Jesus zu uns redet? So wie Jesus zu Thomas gesprochen hat, wie er sich ihm offenbart hat, redet so Jesus, redet so der Heilige Geist durch die Schrift zu uns. Oder die Frage, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus Herr oder ist Jesus dein Herr? Ist Jesus Gott oder ist Jesus dein Gott? Hast du solche Erfahrungen gemacht, wo du weißt, Jesus spricht zu mir? Ja, so wie er sagt, Thomas, ich kenne dich durch und durch. Und das sind schöne Erlebnisse, ja, wenn wir merken, Jesus ist da, er kennt uns, er redet zu uns und er meint uns ganz persönlich. Nicht den Petrus, nicht den Johannes oder Jakobus, sondern an dieser Stelle eben den Thomas oder mich, wo er uns begegnet. Wo er uns zeigt, wir sind ihm wichtig und er möchte mit uns weitergehen. Er möchte in uns diesen Glauben wecken und er möchte in uns diese Qualität des Lebens schenken. Amen.